Herzlich willkommen bei des Gamepads geheime Perlen, der Podcast, bei dem wir das Beste ausbuddeln, was der Game Pass zu bieten hat.
Danke Alice und herzlich willkommen, liebe Leute, zum Piloten eines neuen Formates hier bei uns bei mindestens 10 Zeichen. Und ich bin hier nicht alleine. Hallo Jan.
Hallo Marcel.
Und jetzt dieselbe Frage, die ich dich schon vor 10 Minuten gestellt habe, bevor wir alles von vorne aufnehmen mussten. Was machen wir hier?
Wir gucken uns Spiele aus dem Game Pass an. Da ja immer mal wieder die Frage kommt, oder die man sich vielleicht auch selber spielt, von diesen vielen, vielen Spielen, die im Game Pass drin sind, welches sollte man da eigentlich überhaupt spielen oder als nächstes spielen?
Genau, so ist es. Und wir hatten, ja, was heißt Vorlauf, aber ich meine, also als Game Pass-Nutzer, ich meine, du hast mir dieselbe Frage gestellt. Man hat den Game Pass, ja, man sieht diese tausende von Spielen oder wie viele auch immer es sind, aber mir kam die Frage ziemlich schnell, weil das ist bei mir zumindest auch so ein Übertölpelt sein wegen der Masse, weißt du, es ist halt so viel Kram, der irgendwie interessant ist und man kommt gar nicht hinterher und man hat vielleicht auch nicht Bock, immer alles auszuprobieren. Und dann kam zumindest ich auf die Idee, okay, was ist denn, wenn nicht ich es ausprobiere, sondern der liebe Jan. Und der liebe Jan, das wisst ihr ja, der ist ja ebenso beim Fundbüro.
Das stimmt.
Mhm. Was sind da deine Gedanken? Sagst du gerne.
Genau, beim Fundbüro gucken wir uns ja auch immer zwei Spiele an, die wir gespielt haben. Und genau das möchten wir jetzt auch auf dieses Format probieren. Nur, dass es hier nicht um alte Spiele, vergessene Spiele geht, sondern um Spiele, die sich eben im Game Pass befinden. Und es ist auch nicht so, dass wir uns jetzt unsere Perlen raussuchen, also die, wo wir denken, dass es unsere Perlen sind, sondern wir nominieren uns gegenseitig die Spiele und haben das jetzt im Vorfeld auch schon getan und werden das auch am Ende des Podcasts tun. Das heißt, ich bestimme, was Marcel spielt und Marcel bestimmt, was ich spiele.
Auf jeden Fall. Und es ist ja natürlich auch ein interessanter Blick gegen den eigenen Willen, weil wenn man selber gewollt hätte, dann hätte man gespielt. Aber ich, hab Bock zu beginnen, weil ich habe dir was Geiles rausgesucht. Wie ist es bei dir? Die letzten Worte, bevor es losgeht?
Ich freue mich.
Ich erst. Und ich hoffe, du hast dich auch gefreut in den letzten 1, 2, 3 Wochen, wo wir es ja beschlossen haben. Was habe ich dir ausgesucht und was hast du gespielt?
Ich habe gespielt The Lamplighters League. Vom Studio Harebrained Schemes, wenn sie so ausgesprochen werden, gepublished von Paradox Interactive. Dabei handelt es sich um ein, ja, ich würde mal sagen, XCOM-Verschnitt.
Also Rundentaktik.
Rundentaktik, genau. Ist auch gar nicht so alt. Am 3. Oktober 2023 erschienen. Und es ist angesiedelt in den 30er Jahren. In so einer alternativen Erdengeschichte, würde ich jetzt einfach mal so grob sagen.
Aber das klingt ja schon so ein bisschen nach Chicago und Alkoholverbot, diese Zeit irgendwie.
Nee, ja, genau, aber es geht, musste ich eher noch in die Richtung Indiana Jones reindenken. Denn es geht jetzt nicht nur um Chicago, sondern es geht wirklich um eine natürlich weltweite Verschwörung.
Natürlich.
Oder eher so eine okkulte Gefahr, die da lauert mit drei Familien, die da versuchen, die Macht an sich zu reißen. Und man versucht erstmal natürlich eine Gruppe aufzubauen, um dagegen anzukämpfen, neue Leute zu rekrutieren. Und ja, ich bin gerade dabei, Schlüsselsteine zu finden, um dann den Turm zu öffnen und eben gegen das große Böse am Ende zu kämpfen.
Heidewitzka. Ich kann ja vielleicht mal gerade sagen, wie ich auf dieses Spiel gestoßen bin. Also zum einen, weil ich durchgescrollt habe und einfach mal oberflächlich geguckt habe und ich bin ja alter Desperados-Fan. Das ist zwar Runden, ja, es ist, man nennt das glaube ich Echtzeitstrategie oder sowas. Desperados, Commandos früher sagen viele. Aber das ist nicht in die Richtung, oder? Also ist das schon eher mit Runden als in Echtzeit?
Es ist mehr Runden als Echtzeit, genau. Also man läuft tatsächlich in Echtzeit erst einmal mit seiner Gruppe durch das Level. Ich weiß nicht, hast du Mutant Year Zero, Road to Eden oder Miasma Chronicles gespielt oder zumindest davon gehört?
Beides nein.
Okay, schade. Das sind nämlich zwei grandiose Spiele von einem anderen Studio, wo man jetzt böse sagen könnte, das sind die, die eigentlich nur immer das gleiche Spiel machen, aber das ist ja, kann ja auch ein Qualitätsmerkmal sein.
Ja.
Da werde ich häufiger mal Vergleiche ziehen heute, was einfach daran liegt, dass es eben so diese Grundstruktur gleich ist. Also man bewegt sich auch schleichend durch das Level. Wenn man entdeckt wird, dann kommt es aber zu Rundenkämpfen. Das ist einmal so dieses eine und es geht wirklich hier darum, diese Rundenkämpfe zu machen. Dieses Schleichen und Herumlaufen ist halt wirklich, damit man nicht die ganze Zeit irgendwie im Rundenmodus klicken muss, das, was, wenn man sich nur fortbewegt, eben ganz schön nervig ist. Genau, aber die Kämpfe sind eben hier so der zentrale Teil. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann eben, wie man zum Beispiel bei XCOM 2 kennt, dass man die Weltkarte hat, wo man dann eben sein Team verwaltet, neue Upgrades freischaltet. Genau. Allerdings nicht so komplex, wie es bei XCOM der Fall ist.
Und also ist es so, dass dann auch jeder Charakter eigene Fähigkeiten hat? Also man muss die quasi zusammen, man muss sie quasi, also es geht eigentlich darum, das Geilste aus den einzelnen Fähigkeiten jedes Charakters zu machen.
Genau so ist es. Also man startet am Anfang mit zwei Charakteren und jeder Charakter ist wirklich auch ein eigener Charakter. Fester Story-Charakter mit gewissen Eigenschaften, mit dummen Sprüchen, die ganze Zeit machen. Das nimmt sich halt alles nicht sonderlich ernst, was eigentlich auch also wie so einen lockeren Indiana Jones-Flair einfach verbreitet. Ich finde, das ist wirklich ein schöner Vergleich. Jeder Charakter hat dann eben so seine eigenen Fähigkeiten. Zum Beispiel hat man am Anfang, Ingrid heißt die, glaube ich, ist eine Nahkämpferin, die mit Fäusten kämpft. Die man dann entsprechend ja so als Tank, als Nahkämpfer vorne reinstellt.
Eigentlich ja auch unüblich, eine Frau als Tank. Ja, also sorry, wenn da mein sexistisches Ich rauskommt, aber das kenne ich sonst nicht.
Genau, aber das finde ich eigentlich schon ganz lustig. Mhm. Und dann hat man so den kleinen Jungen, Latif heißt er, glaube ich. Und der ist dann halt eher mit Pistolen unterwegs und ist sehr agil, also kann sehr gut gegnerischen Angriffen ausweichen. Und dann schaltet man eben nach und nach noch weitere frei. Ich hatte dann noch einen, der dann eben mit zwei Pistolen schießt. Oder dann gibt es noch eine, in Anführungszeichen, Sanitäterin. Genau, und da schaltet man nach und nach immer weitere frei und macht die Mission dann eben in der Regel mit drei Figuren. Können aber auch mal vier sein oder mal zwei am Anfang.
Not bad. I'll take it. Another card.
Das heißt, es gibt einzelne Missionen, in die man reinstartet und davon ab gibt es dann, ich habe jetzt irgendwie Gears Tactics im Kopf, also da gibt es auch die einzelnen Level und dann davon ab kann man dann sein Team zusammenstellen. Ist es dann auch da so, dass du danach, dass da irgendwie so ein Auswahlscreen ist und von da aus stellst du erstmal dein Team zusammen oder wie ist das?
Ganz genau, du hast hast die Weltkarte, da hast du dann verschiedene Missionen, da klickst du dann eine an, die du machen möchtest und dann kommt der Auswahlbildschirm, wie man das ganz klassisch von diesen Spielen kennt und da wählt man dann eben sein Team aus und ja, da ist man dann auch in der Regel frei, welche Gruppenmitglieder man dann eben auswählt, welche man miteinander kombinieren möchte, welche Ausrüstung sie mitnehmen sollen und dann klickt man auf Start und dann landet man erstmal auf einer wunderschönen und bisher in den ersten 5 Stunden auch sehr vielseitig gestalteten Karten, die auch nicht sonderlich groß sind und dann laufen die Missionen eigentlich immer so nach dem gleichen Prinzip ab. Man ist dann auf der Karte, guckt erstmal, wo ist mein Hauptziel, wo ist mein Nebenziel und dann trifft man schon ziemlich schnell auf die Gegner und dann hat man eben die Möglichkeit, jeder Charakter hat nämlich Fähigkeiten, die sie außerhalb des Kampfes nutzen können, nur außerhalb des Kampfes. Zum Beispiel kann unser Latif Gegner, wenn er sich von hinten anschleicht, ausschalten. Was schon sehr hilfreich ist in der Theorie und in dem Tutorial auch wunderbar funktioniert hat.
Wir kommen zur Praxis.
Ganz schnell hat man Gegner, die haben einen Rundumblick. An die kann man sich gar nicht mehr von hinten anschleichen.
Ja,
erster
natürlich.
Punkt. Zweiter Punkt, die Kamera ist sehr dicht an das Geschehen rangezoomt und man kann auch nicht rauszoomen. Das heißt, man hat, oder es ging mir so, man hat gar nicht so den großen Überblick, wo sind jetzt eigentlich diese Gegner. Und man hat auch sehr schnell ein Fog of War, das heißt, man sieht viele Gegner auch gar nicht.
Das kenne ich von diesen Spielen eigentlich nicht. Also ich meine, die Kamera gehört ja da schon fast zum Schlüsselerlebnis, zur Planung, zum Machen, zum Tun.
Genau, und die passt für mich dann nicht. Man hat die Möglichkeit, wenn man an der Tastatur R drückt, dass man dann die Kamera hin und her bewegen kann.
Ja.
Das geht aber auch nur in diesem Modus. Das heißt, ich muss die Taste drücken, um die Kamera bewegen zu können. Ansonsten ist meine Kamera fix auf meine Charaktere, ohne die Möglichkeit rein oder raus zu zoomen. Ich kann die Kamera drehen, aber das ist auch alles.
Und bewegt sich die Kamera mit den Charakteren?
Genau, die Kamera bewegt sich mit den Charakteren. Genau, also das führte dazu, dass ich dieses Anschleichen recht selten gemacht habe.
Ja, ja.
Dann kommt auch noch dazu, dass man diese Fähigkeiten nur begrenzt oft nutzen kann. Dieses von hinten ausschalten kann ich in der gesamten Mission 3-mal benutzen. Macht für mich jetzt erstmal logisch keinen Sinn, warum jetzt der das nur 3-mal kann. Wenn es jetzt eine Waffenaktion wäre, okay, hat er halt nur 3 Schuss oder hat eben nur 3 Granaten dabei, aber so eine leise von hinten per Hand ausschalten Aktion. Ingrid kann zum Beispiel einmal so nach vorne stürmen und dabei alles töten, was im Weg steht. Das ist ganz praktisch, wenn man so 2er-Patrouillen hat, muss aber immer genau den Moment abpassen, denn man kann ja nicht in den Rundenmodus schalten, weil wenn man in den Rundenmodus schaltet, dann sind diese Fähigkeiten nicht zu gebrauchen.
Und bist du dann automatisch im Kampf, wenn du in den Rundenmodus schalten würdest?
Nur wenn meine Charaktere entdeckt wurden.
Ja, okay.
Genau. Später hatte ich noch einen weiteren Charakter freigeschaltet, der mal so als kostenloses DLC dazu kam, den Isaac. Der hatte dann aber die gleiche Fähigkeit wie Ingrid und die Sanitäterin und der Pistolentyp hatten auch die gleichen Fähigkeiten. Also da ist nicht so viel Varianz drin. Insgesamt habe ich 3 verschiedene gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch mehr Figuren oder die dann später noch andere Sachen können. Aber es war halt einmal von hinten anschleichen, einmal nach vorne stürmen und einmal eine Kontaktmine schmeißen. Was natürlich dann dazu führt, dass man danach oft automatisch im Kampf ist, weil dann natürlich durch die Explosionen alle anvisiert werden.
Ja. The way forward, thanks to me.
Got another card. Vorteil an diesen Aktionen ist halt, dass sie immer treffen, immer klappen.
Natürlich. Ja, ja, sind auch dann, es klingt eher nach so Range-Attacks.
Genau. Ja. Da muss ich jetzt aber wieder sagen, fand ich zum Beispiel Mutant Year Zero besser. Auch da gibt es halt die Möglichkeit herumzuschleichen. Da funktioniert es so, dass man eben die Möglichkeit hat, mit leisen Waffen die Gegner auszuschalten. Und das funktionierte da für mich deutlich zuverlässiger und besser, weil ich dann eben in den rundenbasierten Modus gehen kann und dann eben dieses Ausschalten auch gezielt machen kann und da auch eine bessere Übersicht habe.
Also jetzt sind wir schon, finde ich, sehr tief reingetaucht und du hast viel Kritik geübt vor allen Dingen.
Ja, ich möchte noch eine Kritik für den Echtzeitmodus haben.
Na gut, komm. Dann.
Meine letzte.
Ja.
Meine Gruppe besteht aus 3 Leuten und ich habe auch die Möglichkeit, auch mal immer nur mit einer Person zu gehen. Jetzt kenne ich es aus anderen Spielen so, um es halt ein bisschen einfacher zu haben, wenn die in Deckung sind, man lässt sie zurück, sie sind in Deckung und können nicht entdeckt werden. Das ist hier anders. Das heißt, wenn ich Pech habe und ich habe meine Figuren so platziert, dass sie irgendwann durch eine Patrouille quasi dann auch im Sichtfeld sind, dann bin ich automatisch im Kampf. Und wenn ich als Dreiertrupp laufe und meine Figur, die ich steuere, nicht im Sichtfeld ist, aber die ganz hinten in der Reihe steht, weil die ja so im Gänsemarsch hintereinander herlaufen, wenn die entdeckt wird, reicht es auch schon, dass der Kampf startet.
Ja, okay, aber ich meine, dann ist sie ja auch entdeckt worden. Da hast du eben gesagt, das reicht.
Ja, aber das ist dann wieder Spielspaß. Und ja. Realismus.
Aber ich würde, also erstmal danke für die ganzen Kritiken, lieber Jan. 2 Sachen. Fangen wir mit der, um es aus dem Weg zu kriegen, mit der Formsache an. Du hast gesagt, dass es eigentlich für das, also du hast es dir jetzt mal du sprachst von 5 Stunden, die du dir angeguckt hast. Was war denn mit diesen 5 Stunden?
Ja, weil wir uns das vorher verabredet haben, dass wir mindestens 5 Stunden spielen sollten, um eben das Spiel auch in seiner Gänze genießen zu können und auch etwas darüber sagen zu können.
Genau. Also wir haben 5 Stunden gesagt, weil da ist man über die Anfangsphase raus und dann kann man ein bisschen in die Tiefe gehen, wie der liebe Jan jetzt gut bewiesen hat. Und was ich noch gerne wissen würde, auf jeden Fall, wie ist denn der Ton von dem Spiel? Wie ist die Atmosphäre? Wie ist die Musik? Wie ist das Ganze drumherum? Also wie fühlst du dich beim Spielen? Weil das ist für mich immer so die Hälfte der Miete, weißt du? Ja, also du hast ja schon erklärt, das ist so ein bisschen, also es ist in einer alternativen Realität, das ist aber trotzdem so 30er Jahre mäßig. Wie ich eben schon sagte, ich stelle mir da dieses versoffene oder nicht versoffene Chicago irgendwie vor. Ja, wie ist das so? Erzähl mal davon bitte ein bisschen.
Also erstmal die Grafik ist sehr comichaftig, was aber der Atmosphäre sehr gut tut. In der Regel ist man halt dann auch nachts natürlich unterwegs, wie sich das für Infiltration gehört.
Okay, ich hätte jetzt gedacht eher eine Dämmerung oder so.
Ja, es ist schon dunkel. Also insgesamt würde ich schon sagen, etwas dunkler gehalten. Optisch finde ich super, muss ich sagen, sehr stimmig. Die Musik könnte ein bisschen variabler sein. Also wenn man im Kampf ist, hat man immer das gleiche Lied. Ich hatte am Ende auch viele Ohrwürmer davon, so ist nicht. Und es ist auch sehr atmosphärische Musik, aber da hätte man noch ein bisschen variieren können.
Aber ist das Musik, die einem schnell auf die Nerven geht, wenn man einen Ohrwurm hat oder geht?
Nö, dann konzentriert man sich ja auch vor allem auf die Kämpfe und das passt. Habe ich jetzt nicht als störend empfunden.
Wie ist das denn von der Atmosphäre her? Also kannst du das irgendwie beschreiben, wie du dich fühlst? Ist es wohlig oder bedrohlich oder irgendwie?
Es ist schon bedrohlich, würde ich sagen. Vor allem eben durch die Dunkelheit, dadurch, dass man ja eben nicht entdeckt werden möchte, dadurch, dass die Kämpfe auch recht knackig sind. Das führt natürlich auch dazu, dass alles etwas bedrohlich wirkt.
Ja.
Und manchmal eben auch ein bisschen frustig.
Ein bisschen frustig finde ich aber eigentlich gar nicht so schlecht dabei. Dann kann man sich so ein bisschen, also dann ist man ein bisschen gefordert. Aber die Frage ist natürlich, ob man ein bisschen gefordert ist. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu einem guten Spiel, dass, ne, dass du es schaffen kannst, aber du musst dich ein bisschen anstrengen.
Ja.
Es gibt aber natürlich auch das unfaire Gefordertsein, dass du einfach das Gefühl hast, dass die Gegner mehr aushalten oder keine Ahnung was.
Genau, da hatte ich eine Situation, die es eigentlich sehr gut beschreibt, da wo man leider gesehen hat, dass es manchmal ein bisschen Trial and Error ist. Da ging es darum, den ersten Schlüsselstein zu holen. Und ich war richtig stolz auf mich gesehen, okay, da ist der Stein, dann bin ich um die ganzen Gegner drumherum geschlichen, habe keinen getötet, habe das Artefakt geborgen, ohne entdeckt zu werden, gedacht, jetzt schleiche ich zurück. In dem Moment spawnen drei feuerspeiende Mumien.
Die spawnen einfach im Rücken dann,
oder
was?
Um einen drumherum.
Ja.
Die speien Feuer. Die sind auch viel zu stark. Also man kann gar nicht gegen sie kämpfen. Das habe ich aber auch erst so nach 3-4 Runden gemerkt, dass da irgendwie wenig Schaden gemacht wird, weil ja dann die Gegner, die ja da noch stehen, auch auf Aggro geschaltet werden. Und die zwar auch gegen die Mumien aggressiv sind, aber die KI ist da nicht sonderlich gut. Und deswegen gingen irgendwie alle eher auf mich.
Und was hast du gemacht?
Ich habe dann versucht, wegzulaufen. Denn wenn man das Ziel erreicht hat, muss man noch zu einem Fluchtpunkt laufen.
Mhm.
Und es ist auch gar nicht das Ziel, alle Gegner zu töten. Hauptsache, man kommt da an dieses Ziel an.
Mhm.
Und genau, bin dann vor denen weggelaufen im 10-rundenbasierten Modus. Dabei sind mir immer mal wieder welche weggestorben. Leider auch mehrfach die Sanitäterin, weil, das muss ich noch sagen, sich die Sanitäterin herauspuppt, als heilen kann sie einmal in der gesamten Mission.
Boah. Ja, das ist ja eine tolle Sanitäterin. Also
genau, ansonsten macht sich viele Buffs, was auch gut ist, aber da war ich ein bisschen enttäuscht, was die Sanitäterin angeht. Auf jeden Fall dann immer hinlaufen, wiederbeleben, das zieht es in die Länge, weil man, wenn man wiederbelebt wird, ja nur noch einen Aktionspunkt von zweien hat und deswegen weniger laufen kann. Und dann bin ich Richtung Ausgang und dort war nochmal eine Gegnergruppe und dann hat sich das Spiel aufgehängt. Also tatsächlich hat es sich aufgehängt. Ich dachte, ich mach das jetzt mal bis zum Tod, will mal gucken, was dann passiert. Aber nein, es hat sich aufgehängt. Dann habe ich die Mission nochmal gemacht und bin sie etwas anders angegangen. Dann bin ich erst zum Ausgang gelaufen, habe dort alle Gegner ausgeschaltet, wieder zum Schlüsselstein, habe dort den mir geholt mit einem Charakter, die anderen schon ganz weit Richtung Ausgang geparkt und bin dann einfach nur weggelaufen über, weiß ich nicht, 10, 15 Runden, bis ich beim Ausgang war.
Ja, aber ganz ehrlich, das klingt ja so, als wäre das auch intendiert, ne? Also das, wenn du keine Chance hast, dann...
Aber das ist halt, also beim zweiten Mal war es einfach dann, aber beim ersten Mal war es halt so, okay, wie soll das denn funktionieren?
Ja, komm, dann nochmal gerade zwei Fragen. Das erste, was ist ein Schlüsselstein?
Das ist eben einer von diesen Schlüsseln, um den Turm öffnen zu können, um dann eben den Endboss besiegen zu können.
Also wir lernen, der Endboss ist auf dem Turm.
Ja.
Ja.
Vermutlich.
Okay, danke für die Erklärung.
Und das ist halt so die Karotte, hinter der man hinterherläuft.
Ja,
und dann
ja,
macht man die anderen Missionen. Und in der Zeit muss natürlich der Aufenthaltsort des nächsten Steins gesucht werden.
Natürlich.
Und erst dann wird die Mission freigeschaltet, dass man ihn dann holt. Aber auch so weit bin ich nicht gekommen.
Wie lange braucht man so für eine Mission?
30 Minuten bis
Ach,
eine Stunde.
Das klingt aber schön knackig. Also
die Länge ist okay. Ich habe dann immer so eine Mission und dann war auch erstmal wieder gut. Das hatte schon eine nette Länge. Wie gesagt, die Karten waren nicht so groß. Das tut ihm auch gut.
Und es klingt auch so ein bisschen, weil du hast jetzt von den Charakteren erzählt und auch, dass sich das Spiel nicht so tot ernst nimmt. Also du hast jetzt schon erzählt von Mumien und von Fantasy und so. Also es ist sehr alternative Realität, ne?
Genau. Wobei man sagen muss, am meisten kämpfen halt gegen menschliche Gegner.
Ja, aber trotzdem scheint es ja von den Charakteren, die in diesem Spiel vorkommt, schon auch eigene Wege zu gehen, ne? Also du hast jetzt zum Beispiel schon erzählt von dieser Frau, die da irgendwelche Angriffe macht, indem sie da Gegnergruppen plättet oder von einem Kind, das mit Pistolen um sich schießt. Also es scheint sich da auch nicht so ernst zu nehmen.
Nein, auf keinen Fall. Das hat eine angenehme Mischung eigentlich. Also das hat mir schon sehr gut gefallen.
Und ist das so ein Spiel, was man nach dem Feierabend gut einfach mal eben anmachen kann?
Ja, das funktioniert schon ganz gut. Also man muss halt konzentrieren. Ne? Wie gesagt, die Kämpfe sind jetzt nicht sonderlich leicht, fand ich. Vielleicht habe ich aber auch einfach noch nicht die richtigen passenden Fähigkeiten zusammengefunden. Das kann natürlich auch sein. Aber es ist auf jeden Fall alles schaffbar. Ich fand halt nur schade, dass das Schleichen so ein bisschen zu kurz kommt, damit man das nicht so richtig ausspielen konnte. Also ich wäre gern mehr geschlichen und hätte noch mehr Gegner aus dem Hinterhalt dann ausgeschaltet.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich finde auch so Spiele, also abseits von Ego-Shootern, die bei denen du eigentlich dasselbe machen kannst, nur viel schneller, indem du einfach alles umnietest. Weiß ich nicht. Also Schleichen macht ja auch total Spaß.
Wenn es gut gemacht ist, ja.
Und du hast eben schon von anderen Spielen, wie die so in die Geräte, die so in die Ecke gehen, dann habe ich dir eigentlich was ausgesucht, was du jetzt nicht so vollkommen ablehnst, oder?
Nee, ich habe ja das Spiel, als es in den Game Pass frisch kam, tatsächlich ja auch mal angespielt und fand die Steuerung und die Kamera dann nicht so toll im Vergleich eben mit den Spielen und habe es dann recht schnell wieder gelassen.
Genau, und von der Kamera hast du schon erzählt, geh doch bitte nochmal gerade auf die Steuerung ein. Was ist da jetzt nicht so geil und wie war es diesmal nach dem Wiederspielen?
Ich finde, dass die sehr langsam unterwegs sind, die Figuren. Fühlt sich so ein bisschen behäbig an, was einmal daran liegt, entweder man steuert sie halt mit WSAD, das ist halt sehr gemütlich, oder man macht es durch die linke Maustaste, indem man irgendwo hinklickt, aber auch das ist halt sehr gemütlich. Man kann zwar auch sprinten, aber das erzeugt natürlich wieder Lärm.
Mhm.
Und was ich ein bisschen mühsam tatsächlich finde, man kann, hatte ich ja gesagt, man hat die Dreiergruppe und die kann man ja dann entsprechend aufsplitten und dann gibt es eben die Taste, um die Gruppe wieder zusammenzurufen. Jetzt ist es hier aber so, dass das nur geht, wenn die Charaktere eine gewisse Nähe haben. Das heißt, wenn die zu weit weg sind, werden sie durch den Rufbefehl nicht zur Gruppe gerufen. Was mir dann einmal passiert ist, dass ich einmal einen Charakter vergessen habe und mit dem dann eben langsam über diese Karte wieder zu der Gruppe laufen musste, was ein bisschen zäh war. Oder man jetzt nicht so genau weiß, habe ich jetzt einen ausgewählt, habe ich alle ausgewählt oder nur zwei? Was halt manchmal schon ein bisschen kritisch sein kann. Und man kann auch nicht schnell reagieren, wenn man sieht, da kommt jetzt einer und jetzt muss die Person weg, dann muss ich schnell auf die Person klicken, damit ich die wegbewegen kann, aber dann habe ich doch irgendwie wieder die ganze Gruppe und dann bewegt sich doch wieder eine in sich Kegel. Das fand ich halt ein bisschen mühsam. Ansonsten so im Kampf, die Steuerung funktioniert super. Also der Kampf ist eigentlich über jede Zweifel erhaben. Das funktioniert richtig gut.
Und ich verstehe noch nicht das Endziel irgendwie. Ich verstehe nicht, warum der Endboss da irgendwie geblättet werden muss, ist klar. Und was nicht so richtig zusammenpasst, du erzählst auf der einen Seite, ja, das Schleichen funktioniert nicht wirklich gut. Und zum anderen erzählst du immer wieder davon, dass man laut ist und das ist doof. Und dann kommt hinter dir einer und man muss irgendwie gucken, dass man keine Geräusche macht und so. Also die Hauptmechanik scheint mir doch das leise Vorwärtskommen zu sein. Und du erzählst aber gleichzeitig, dass das Schleichen nicht funktioniert. Also stellt sich das Spiel da selber ein Bein, indem es den Fokus so krass darauf legt, ja?
Ich finde schon. Ich glaube, der Fokus ist nicht drauf. Der Fokus ist auf das Kämpfen, Kämpfen. Du kannst dir durch das Schleichen, kannst du dir einen kleinen Vorteil verschaffen, indem du ein, zwei Gegner weniger hast. Liegt bei mir vielleicht auch daran, dass ich eben sowas wie Mutant Year Zero oder Miasma Chronicles gespielt habe, wo das Schleichen eben noch zentraler Mechanismus ist, wo du die Kämpfe sonst gar nicht richtig schaffen kannst, wenn du nicht schon leicht die Gegner vorher ausschaltest. Das hat mir einfach besser gefallen, ne? Wenn man einfach schon vielleicht auch ein bisschen dazu gezwungen ist, diese Gegner auszuschalten und das eben auch wirklich machbar ist und nicht so umständlich hakelig sich anfühlt.
Ja.
Da kommt vielleicht auch ein bisschen meine Unzufriedenheit.
Ja, aber es ist trotzdem ein bisschen ungütig, weil, also sagen wir mal, die Entwickler hätten, glaube ich, irgendeinen Spieler im Kopf. Ich glaube, das ist jemand wie dir, der da, glaube ich, auch gütig rangeht, weil er eben diese Spielerfahrung hat und auf diese Spiele an sich ja eigentlich steht. Ja, das ist natürlich schade, dass man so jemanden eher abschreckt, ne, durch sowas.
Ja, definitiv. Also man muss auch sagen, dass das Spiel ziemlich gefloppt ist. Es hat sich nicht sonderlich gut verkauft. Paradox hat, meine ich, so um die 20 Millionen Dollar direkt abgeschrieben und sich anschließend von dem Studio getrennt. Sie haben alle Rechte behalten an allen Spielen, die dieses Studio gemacht hat. Da gehören zum Beispiel Shadowrun Returns mit dazu oder auch Battletech. Deswegen, ich bin gespannt, was von dem Studio noch kommt, aber das Spiel ist halt leider insgesamt nicht sonderlich gut angekommen, war halt kein kommerzieller Erfolg.
Ja, also war es kein kommerzieller Erfolg oder ist es nicht gut angekommen inhaltlich?
Die Bewertungen bei Steam waren, meine ich, am Anfang relativ ernüchternd. Mittlerweile ist der Gesamteindruck aber bei größtenteils positiv und die kürzlichen Bewertungen sogar bei sehr positiv. Also so langsam hat es da so seine Zielgruppe, denke ich, gefunden.
Ja, super. Dankeschön. Und ich hoffe, dass der nächste Tipp von mir ätzender wird als das. Aber
Moment.
Ja. Aber ja, wie eben besprochen, habe ich natürlich eine Abschlussfrage zu deinem Part jetzt hier.
Ja.
Wirst du das Spiel weiterspielen?
Erstmal nicht, da ich erstmal andere Spiele habe. aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich würde es nie wieder nur mit der Kneifzange anfassen.
Mhm.
Wenn nicht, kann mir schon vorstellen, dass ich es irgendwann nochmal anwerfe, einfach um nochmal so ein, zwei von den Missionen auf dieser wunderschönen Karte zu machen mit dem schönen Kampfsystem.
Sehr cool. Ja, wie gesagt, vielen lieben Dank.
Was hast du denn Schönes gespielt?
Ja, ich habe von dir gekriegt Common Hood. Und Common Hood ist ein Gemeinschafts- und Wirtschaftsspiel, steht da zumindest bei Steam. Also Common Hood ist ein Spiel, was sehr clunky ist, wie man so schön sagt. Du bist ein Mädel, was gerade das Haus verkaufen musste, weil sie die Arztrechnungen für ihren Vater nicht mehr begleichen konnte. Der Vater ist dann gestorben, also was ist? Sie ist auf der Straße. Du ziehst als sie natürlich in eine verlassene Fabrik und da ist ein Haufen Hipster und du bist auch da. Und ihr versucht also jetzt da ein neues, alternatives Leben aufzubauen. Und es ist so, dass es um Materialien geht, es geht um Crafting, ne? Das eine kommt zum anderen. Und führt auch zum anderen. Und ja, es ist. Also, es ist nicht. Es nimmt dich nicht wirklich groß an die Hand. Ja, also vieles kommt durchs Herausfinden. Und natürlich auch Teil der Geschichte ist auch, dass du die anderen Charaktere, wie gesagt, da sind noch ein paar andere Leute, ansprichst, sie deinem Team zufügst. Wenn du ihnen Gefallen tust, dann gehören sie irgendwann zu deiner Community, sagt man. Also wahrscheinlich Gemeinschaft auf Deutsch. Und dann kannst du, genau, und dann kannst du durch sie halt neue Gegenstände freischalten, mit denen du dann irgendwas abbauen kannst in der Ecke der Fabrik und so in andere Teile kommst. Diese Charaktere haben jetzt keine eigenen Fähigkeiten oder so, aber es sind quasi Automationswerkzeuge. Also du kannst sie einplanen, dass sie arbeiten sollen, dass sie bauen sollen, dass sie craften sollen, dass sie Gemüse anpflanzen und so weiter und so fort. Ja, und das Spiel wurde gemacht von einem Studio, das heißt Plethora Project. Und dieses Studio brüstet sich vor allen Dingen damit, dass es sich um Design kümmert. Also ihre Spiele, die gehen vor allen Dingen um Design, alternative Wohnformen, alternativ aussehende Gebäude und so. Und das haben sie schon gut in das Spiel übertragen in Common Hood. Also, weil, klar, ihr craftet Balken und Paneele und den ganzen Krempel halt, was man halt so braucht für eine Bude. Aber man kann schon sehr detailliert bauen. Also, es ist ja oft so, wenn ich jetzt, ich denke halt direkt am Walheim, da setzt du halt einfach einen Kasten und dann ist der da. So. Und das kannst du in Common Hood auch machen. Aber du kannst genauso gut jedes Stückchen Holz, jede Querlatte und so setzen und das alles also nach deinen eigenen Vorstellungen. Dazu kommt, dass es auch einen Multiplayer hat und das ist natürlich schön, dann zusammen sich seine Hütten zu bauen. Ja, und ich muss sagen, das ist ein tolles Spiel, Jan. Also anders kann ich es nicht sagen.
Okay, vielleicht, wie muss ich mir das erstmal optisch vorstellen? Also hast du ja gesagt, man spielt eine, die dann ja in die Obdachlosigkeit kommt. Ist es dann aus der Third-Person-Perspektive, First-Person oder guckt man von oben drauf?
Es ist ein First-Person-Spiel. Optisch ist es so, dass es ist schon, ich finde, es ist schon ein bisschen comic-mäßig. Also es sind glatte Oberflächen und so weiter und so fort. Ich würde das jetzt mal mittlerweile, was es so gibt, HD und Über-HD, was ist ich, WHD und wie sie alle heißen, 4K. Aber ich würde sagen, optisch würde ich das eher so im Jahr 2004 einordnen oder 2010 eher da, ja. Aber es ist stimmig. Es ist allgemein, finde ich, sehr stimmig. Und ich glaube, Stimmung und Atmosphäre ist auch was, womit sie sich brüsten können. Ich weiß, danach hast du jetzt nicht gefragt, aber das fällt mir jetzt gerade so spontan ein, auf jeden Fall.
Und wie sieht es mit dem Spielziel aus? Also ich habe gerade gesagt, man craftet, man baut, aber zu welchem Zweck, also zum Selbstzweck oder gibt es da schon irgendwie noch eine größere Geschichte, als dass man eben jetzt in die Obdachlosigkeit entlassen wird und sich da jetzt ein neues Leben aufbaut?
Also es ist der Startpunkt. Ehrlich gesagt, nach den 5 Stunden Spielen oder ich werde, das ist kein Witz, ich werde mittlerweile 25 eher haben, weil es fängt dich direkt ein. Das Endziel weiß ich nicht. Ich finde, die Geschichte ist toll präsentiert. Es ist so, dass du halt durch Interaktion mit den Charakteren so ein bisschen mehr erzählt bekommst, warum sind sie da vor Ort, was ist denen passiert. Und es ist nicht so, dass es irgendwie anstrengend ist, was man nur wegklicken will. Und so erfährst du halt die Geschichte. Aber ich wüsste nicht, was das Endziel ist. Also du gelangst eigentlich recht schnell in so dieses typisch eigentlich open-worldige Ressourcen sammeln und bauen. In diesen, weißt du, in diesen...
Okay.
Es ist der Clunky, wie ich am Anfang sagte, also und damit meine ich halt, dass manchmal Dinge nicht funktionieren beim ersten Mal. Also du willst zum Beispiel ein Stückchen Holz setzen und es funktioniert nicht direkt, weil du die Mechanik noch nicht so ganz begriffen hast. Manchmal, ja, kannst du eine Birne nicht aufheben. Also es scheint buggy zu sein, sag ich jetzt mal. Aber zum einen finde ich, dass es wunderbar zu dieser Atmosphäre passt von den Leuten, die irgendwie alles selber machen müssen. Und zum anderen, ja, irgendwie hat mich das nie angekotzt. Das war immer in Ordnung. Natürlich war man hier und da mal frustriert, weil das Tutorial irgendwie zu kurz kam. Aber es ist schon toll, so von der Atmosphäre, es passte da ganz gut, diese Bughaftigkeit. Also die Atmosphäre, finde ich, ist so einer der stärksten Punkte davon. Also dieses, wir gehen ja davon aus, dass du in der Obdachlosigkeit landest und die Musik, das sind melancholisch tolle Piano-Klänge, das Licht ist so schimmrig durch so diese Spalten im Dach der Fabrik und so. Das ist, ich würde sagen, die Gesamtatmosphäre ist so nostalgisch, konstruktiv, irgendwie was dazwischen. Und das ist ganz, ganz dicht, würde ich sagen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man das Spiel nachher als, ja, unatmosphärisch bezeichnen könnte. Also ich weiß natürlich nicht, wenn du jetzt ein Studio bist, das sich vor allen Dingen mit Design beschäftigt, inwiefern das geplant ist. Aber es ist wirklich sehr, sehr dicht. Und ich bin auch mit dem Vorsatz da reingegangen, ja, schauen wir mal, 5 Stunden und so. Und es hat mich, also... Schau mal, ich sehe in Videos, dass es da Robotoren und so nachher gibt und große Hütten gebaut werden. Ey Jan, ich bin immer noch dabei, mein erstes Haus aus Holzpaneelen zusammenzusuchen und es unterhält mich trotzdem wahnsinnig gut und hält mich an der Stange. Aber es ist schon so, dass du, also ich bin jetzt erst im zweiten Gebiet, also die Fabrik habe ich jetzt einmal erweitert und es ist schon, dass du am Anfang vor allen Dingen davon lebst, dass du dir die Materialien zusammensuchst und danach ist Feierabend. So, und jetzt brauche ich für eine neue Werkbank Holzpaneele, nämlich Altholzpaneele und die habe ich alle verballert und ich finde keinen neuen. So, Holz wächst sehr langsam im Spiel und das ist halt jetzt so ein Blocker. Oft genug ist es so, dass ich dann einfach anfange, die Tutorials nochmal zu lesen oder an die anderen Charaktere zu fragen. Aber es geht halt jetzt einfach nicht weiter. Also das ist halt das Gefühl von, dass da nicht genug Q&A reingelaufen ist oder Testing oder so. Ne? Ich meine, wenn es ein kleines Team ist, ein kleines Studio, dann ist halt für die Dinge, die ein Spiel polieren, halt nicht mehr viel Geld, Platz, Zeit da. Ne?
Ja, okay. Eine Frage hätte ich auf jeden Fall.
Ach,
noch.
Bitte.
Wie groß ist denn die Welt, in der man sich bewegt? Also ist das jetzt nur dieses Fabrikgebäude oder ist das ein ganzes Stadtviertel, wo man dann rumlaufen kann?
Nein, das ist das Fabrikgebäude vom einem Ende zum anderen. Also zumindest bis jetzt, ne? Wie gesagt, ich habe jetzt den zweiten Part freigeschaltet. Nach 5 Stunden hast du so, ich sag mal, 1 Minute Fußlauf von der einen Seite bis zur anderen und von der anderen bis zur einen auch. Sie ist nicht sehr abwechslungsreich. Das ist halt so ein verlassenes Fabrikgebäude, das 20 Jahre leer Stand. Ja, das ist auch so das, womit es reingeht, der Story-Aufhänger. Und du musst es dann füllen, aber es, also mich stört es nicht, weil es dich natürlich auch in diesem Kontext der Fabrik hält und von diesem Besetzertum und diesem Alternativen, die Community baut sich da selber was auf. Ne? Deswegen stört es zumindest mich nicht, aber es ist keine riesen Open World, wie wir sie aus Far Cry kennen oder irgendwelchen Ubisoft-Monstern. Nein, beileibe nicht. Ja.
Ja gut, das kann man natürlich auch bei so einem kleinen Team wahrscheinlich dann auch gar nicht erwarten. Das hört sich ja überraschend gut an. Also
ja.
Also ich war echt gespannt, was du zu diesem Spiel sagst, weil ich fand, es klang halt auch sehr interessant.
Aber darf ich dich fragen, wie du darauf gekommen bist? Das habe ich mich immer wieder gefragt.
Ich weiß es auch nicht mehr genau. Also ich glaube, als es rauskam, da hatte ich es irgendwo mal gesehen und dachte, ach, das sieht ja interessant aus. Das könnte man ja mal spielen. Habe ich aber nie gemacht. Ich glaube, es kam auch erst im Early Access raus und dann mir so, ja, vielleicht mal gucken, wie es dann später aussieht. Aber dann ist es bei mir wieder in Vergessenheit geraten. Und jetzt beim Stöbern bin ich wieder drauf gestoßen und dachte mir auch so, ach ja Mensch, da bin ich ja mal gespannt. Das könnt ihr mal untersuchen, ob das interessant ist.
Thank you. Ja, ich finde, was es ausmacht, ist eben eigentlich was du erst erfährst, wenn du das Spiel startest, nämlich die Atmosphäre, diese Geschichte, dieses Melancholische, die Atmosphäre, die da aus jeder Ritze kommt, die ist natürlich auch eng irgendwie an diesem Verlassensein so, ne, und neue Familie kriegen, alte Familie verlieren und so. Und also, wenn du jetzt nur Videos und Screenshot gesehen hast, ne, also ich wüsste ganz ehrlich nicht, was es herausstellt, also
ja, ne? Genau, und das hatte mich interessiert.
Ja, also es ist ein Spiel wie jedes andere und es hat dich interessiert, was genau das Spiel ausmacht.
Ja, genau, also beziehungsweise auch dieser Ansatz irgendwie, den fand ich interessant, eben diese etwas andere Geschichte und dann eben, dass es eben so Richtung Kolonieaufbauspiel in 3D geht, also ein bisschen vielleicht wie RimWorld in 3D, das finde ich eigentlich auch immer recht faszinierend, sowas.
Gut, um zu spoilern, ich habe Screenshots gesehen, wie du nachher mit allen im Wald bist, aber mein Gott, da sind wir noch nicht. Was ich dem Spiel so ein bisschen, ich kreiz dem Spiel nicht an, aber wo ich es nicht ganz ernst nehmen kann. Es ist auch keine ernste Atmosphäre oder so. Also solltet ihr jetzt den Eindruck bekommen haben, dass es irgendwie eine ernste Atmosphäre hat, beileibe nicht. Aber was ich im Spiel so ein bisschen ankreide, das sind tatsächlich so seine Charaktere. Das sind so wirklich, die sehen auch aus wie Hipster, ja. Also ein junger Kerl mit Bart und einer Mütze und so. Und das ist halt eher so, ja, wir besetzen jetzt eine Fabrik, ja, und ansonsten trinken wir abends unseren Smoothie. Das ist halt, ja, da so ein bisschen, finde ich persönlich jetzt nicht so geil, aber mein Gott, so ist auch, kann natürlich auch jeder sein, wie er will, aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein Grundsetting, was sich von ganz vielen anderen Aufbauspielen unterscheidet. Ne? Genau, also nachher geht es in die Automation, das heißt, dann baut man Feldfrüchte an oder schickt seine Leute zum Bauen von Häusern oder so, man setzt nur noch Entwürfe, Blaupausen und die machen dann alles oder man macht Produktionsketten so und das alles in 3D, das in First Person, das ist ja auch so eine Sache, ne? Also beim ersten Blick darauf, als ich das Spiel gesehen habe, war so, aha, ich liebe Sachen wie Factorio, das ist aber First Person, das habe ich noch nie gesehen oder gespielt.
Nein, dann müssen wir mal Satisfactory auf die Liste setzen.
Ja, ja, natürlich, ja, 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 das ist mir jetzt gerade auch eingefallen. Aber, nee, genau, das ist toll.
Ja, aber ich finde es schön, dass du so positiv von dem Spiel berichtest, weil ich hätte da gar nicht so mit gerechnet.
Ja.
Sicher sagen?
Ja, ich muss doch sagen, ich weiß nicht, wie du gespielt hast, auf welchem Gerät.
Das Spiel habe ich noch gar nicht gespielt.
Allgemein.
Ach so. Allgemein. Ach, allgemein auf dem PC. Ganz normal auf dem PC.
Ja, gut, okay, bei so Taktikspielen macht das Sinn. Ich habe das Ding wunderbar auf dem Steam Deck spiele ich das. Genau, mit Xbox Cloud, da ist das drin. Und das heißt, du legst dich abends dahin. Ein wohlig warmes Spiel, wo auch keinerlei Eile ist irgendwie. Man lässt sich sofort fallen und das im Bett spielen, vorm zu schlafen gehen, ist wunderbar. Man muss auch sagen, dass das gefordert werden, dass was bei dir zu viel ist, ist bei mir zu wenig. Also du kannst nicht auf die Schnute fallen. Ja. Also
es ist wirklich so das klassische Feierabendspiel, was man dann nach so einem stressigen Tag einmal anwirft.
Ja, total. Und ich glaube auch was du mit seinem Sohn spielen könntest, aber ich glaube, er wird es nach 5 Minuten langweilig finden. Es ist aber so, dass du jetzt, wenn du zum Beispiel nichts anbaust und du gibst deinen Leuten nichts zu essen, ja, dann ist das egal.
Okay.
Ich glaube, das haben sie einfach nicht implementiert, weil überall steht, dass sie nicht hungrig sind und so, ja. Aber wenn man darüber weggucken kann, ist es trotzdem toll.
Das mindert dann ja wirklich den Stress, also wenn die dann ja auch keine Bedürfnisse haben, sondern in dem Sinne willenlose Sklaven, die das tun, was du sagst, rund um die Uhr.
Es sind halt Hipster. Nein. So ist es, ne? Aber es passt eben zu diesem zwanglosen, ich kann hier machen, was ich will, ja, und werde nicht verhungern. Genau, ja, das ist es so. Und allgemein, ja, wie gesagt, also wenn ich es in einem Satz zusammenfassen würde, würde ich sagen, es spielt sich so holprig, wie es in der Atmosphäre ist oder was man für einen Eindruck haben mag von außen. Ja, das macht das Ganze eher rund und sympathisch, weil man das Handgemachte an allen Ecken und Enden kennenlernt, spürt und schätzen lernt auch. Und wie gesagt, von der Musik ist es ganz, ganz, ganz toll. Genau, und das macht es auch sympathisch. Es hat viel Herz und ist handgemacht.
Wunderbar, das hört sich doch gut an. Dann trotzdem die Frage, würdest du es weiterspielen?
Ja, definitiv. Ich werde es weiterspielen und ich werde keine Sekunde bereuen, weil es einfach ein Gegensatz ist zu dem, was ich die letzten Jahre gespielt habe. Da kam ein Highlight nach dem anderen, AAA rauf und runter. Ja, ich werde es weiterspielen. Definitiv.
Wunderbar.
Und lass mich das nur gerade anfügen, das Spiel ist auf Steam als ausgeglichen bewertet und wenn man die Bewertung durchliest, dann sieht man einfach, dass da viele Leute eben von dieser Holprigkeit eben verschreckt sind, aber dass die Bewertungen da richtig tief geschrieben werden, mit tiefen Gedanken, mit gut konstruierten Gedanken und nicht dieses übliche, war doof, negativ, ja. Aber ja, Jan, ich werde es definitiv weiterspielen. Vielen Dank für den Tipp. Das war toll. Gut.
Ja.
Damit sind wir beide, also für unseren Piloten, ja schon fast am Ende.
So sieht's aus. Aber das ist ja noch gar nicht das Ende, denn einen haben wir noch.
Einen haben wir noch. Und zwar haben wir uns jetzt gedacht, dann, während wir uns nehmen, was wir wollen, werden wir euch jetzt noch ein weiteres Spiel präsentieren, was jetzt erst kürzlich dazugekommen ist und welches das ist und vielleicht auch, wieso er sich dafür dieses Spiel entschieden hat. Das sagt euch jetzt der Xbox-Kenner, unser lieber Till.
Und nun zu unserem Xbox-Bären Till.
Hallo Jan, hallo Marcel, hallo ihr da draußen. Guck mal, da gibt's schon wieder ein neues Format bei uns bei MCNZ, das ist doch wunderbar. Und genau, von mir kriegt ihr jetzt auch einen Kurzeindruck zu einem neuen Spiel, was es im Game Pass gibt. Und zwar wollte ich eigentlich Another Crab's Treasure spielen, bin dann aber an meinem eigenen Unvermögen gescheitert, wie ihr sicher schon mal in einer anderen Folge gehört habt, kann ich absolut nicht rollen und ausweichen. Insofern sind alle Souls-like-Spiele für mich schwierig und kacke. Elden Ring spiele ich auch nur, weil ich da einen Mage spielen kann und somit von weit außen die Gegner voll spammen kann. Das ist mit der Krabbe nicht möglich, also habe ich das schon ja, nach den ersten 20, 30 Minuten wieder sein gelassen. Und dann habe ich gedacht, ich könnte ja, weil es gerade so gehypt wird, dieses Männerspiel spielen. Und hatte auch irgendwie im Kopf, dass das im Game Pass ist. Mache also meine Xbox an, sehe, ah ja, Männer, klick drauf und dann wird alles sehr bunt und ruhig und relaxed und ich habe mich gewundert. Und dann ist mir aufgefallen, dass nur im PC-Game Pass Männer-Lords drin ist und ich aber gerade Botany-Männer gestartet habe. Das hat mir dann aber so viel Spaß gemacht, dass ich dann ein ganzes Stück weitergespielt habe und deswegen kriegt ihr jetzt einen kurzen Eindruck von mir zu Botany-Männer. Und zwar ist das ein Spiel von den Balloon Studios. Das ist so eine Art ja, Puzzlespiel, fühlt sich ein bisschen an wie ein Walking Simulator am Anfang mit so ja, Rätsel-Point-and-Click. Sachen. Also man startet aus der Ego-Perspektive in so einem kleinen Gewächshaus und das ist sehr diesig und neblig und dann soll man da eine Pflanze pflanzen und muss sie jetzt irgendwie zum Blühen bringen und diese Pflanze soll dafür sorgen, dass der Nebel sich verzieht. Und dann muss man sich so ein bisschen umschauen und anhand von Zetteln, die da hängen und Bildern, die an der Wand sind, kann man dann so sich zusammenreimen, was diese Pflanze für ihre Umgebung braucht, um auch wirklich aufzublühen. Und zum Beispiel muss man nach der richtigen Temperatur gucken oder solche Sachen. Und wenn man das dann geschafft hat, öffnet sich eine Tür und man kommt wirklich in ein großes Anwesen, deswegen auch der Titel Botany Manor. Und nach gibt es dann immer mehr Pflanzen, die man zum Erblühen bringen muss. Es gibt so ein bisschen Background-Story über die Figur, die man spielt, auch anhand alles von Buchseiten und Briefen. Und das ist ein sehr gemütliches, sehr ruhiges Spiel. Die Pflanzen sind so ein bisschen magisch, sage ich mal. Also zum Beispiel eine Pflanze erblüht nur, wenn sie in einem Gewitter gepflanzt wird. Da muss man sich überlegen, wie kriege ich jetzt ein Gewitter hin? Und mit den umgebenden Sachen kann man das dann auch machen. Das steuert sich alles sehr einfach. Die Puzzle sind, das ist eher so ein bisschen Sucherei. Also ich sag mal, jeder, der so ein bisschen eins und eins zusammenzählen kann, wird das auch hinbekommen. Ne? Also man guckt dann, was hängen da für Poster in der Villa? Oh, hier ist eine kleine Notiz oder da ist eine Postkarte von jemandem mit Infos zu dieser Pflanze und der Umgebung, die sie hatte. Und dann muss man sich so ein bisschen vorrätseln. Und das Ganze ist einfach unfassbar gemütlich. Also ein klassisches Cozy Game, wie man ja heutzutage sagt. Der Grafikstil ist so ein bisschen reduziert, aber liebevoll nur ein bisschen mir zu reduziert. Es ist ein bisschen leer alles. Da hätte so ein bisschen mehr passieren können. Ich habe es jetzt auch noch nicht durchgespielt. Ist wahrscheinlich jetzt nicht super lang, das Spiel. Aber ich habe so die ersten paar Pflanzen zum Blühen gebracht und hatte eine ziemlich gute Zeit. Deswegen habe ich dafür auch im Gürtel gevotet. Das könnt ihr auch tun, weil Männerlords, ja, das kriegt schon genug Lorbeeren ab. Und das ist mir, hat mir auch zu viel Wuselfaktor. Da habe ich lieber hier diesen, mit so ein bisschen Vögeln, die zwitschern und einfach so einem gemütlichen, ich pflanze im englischen Großgrundhaus meine Blumen. Ist sicher ein sehr privilegiertes Leben, was man da führt. Spiel gibt es auch nicht nur für den Game Pass, ihr kriegt das auch über die Switch oder für den Steam, also auf der Switch ist es sicher auch super, sieht auch eher aus wie so ein Switch-Titel, das ist glaube ich auch damals auf der Indie World angekündigt worden und wenn ihr so ein bisschen so ein Fable habt für alte Point-and-Click-Adventure, obwohl es jetzt nicht, man muss nicht so viel um die Ecke denken wie bei so einem LucasArts Point-and-Click-Adventure, also was auch heißen kann, die Rätsel sind nicht ganz so bescheuert, sondern die sind ziemlich straightforward, aber man muss auch so ein bisschen muss man sich Gedanken machen. Aber es ist auf jeden Fall für so einen gemütlichen Frühlingsnachmittag ist das ein gutes Spiel, wenn man sich so ein bisschen von stundenlang am Fußballmanager oder einer Shooterpartie ausruhen muss, dann kann man ein bisschen durch das Haus flanieren und ein paar Pflanzen pflanzen. Das ist mein kurzer Einblick in Botany Manor. Also probiert das mal aus und beim nächsten Mal hören wir uns mit einem anderen Spiel, was vielleicht auch ein bisschen mehr Tiefgang hat, sodass ich ein bisschen mehr dazu sagen kann. Macht's gut, tschüss.
Ja, danke lieber Till. Und das war unsere erste Folge. Jan, wie war's?
Ich fand's großartig, muss ich sagen. Ja. Ich denke mal, wir haben zwei sehr interessante Spiele besprochen, die vielleicht jetzt auch nicht auf der Bekanntheitsliste ganz oben stehen, sondern ja vielleicht doch auch mal ein bisschen wühlen muss, um sie zu finden.
Ja, und ich finde halt, es hat sich für mich zumindest gezeigt, dass man eben dadurch die Spieler auch kennenlernt, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, weil sie nicht mit viel Geld einem ins Gesicht geballert werden, weil die Werbung dann fehlt, so die Kosten und so, ne? Und es war einfach total interessantes Spiel. Ich habe sie durch dich kennengelernt. Das finde ich auch toll. Aber jetzt, Jan, steht ja noch was Spannendes an. Wir werden nicht drum rumkommen. Und zwar die Nominierungen für nächsten Monat. 5 Stunden werden wir jetzt wieder was spielen. Und wir haben eben in der Einleitung schon kurz drüber gesprochen. Wer fängt diesmal an?
Soll ich mal anfangen?
Ja, wenn du Bock hast, auf jeden Fall.
Dann fange ich jetzt einfach mal an. Ich hoffe, du hast es noch nicht gespielt. Ansonsten habe ich natürlich noch einen zweiten Fall im Köcher.
Nimm den, den du magst.
Aber es wird ein Spiel sein aus dem Jahre 2019.
Oha.
Bei Steam äußerst positiv bewertet.
Oha.
Ja, und ich hoffe, du hast den Fahrradhelm schon neben dem Rechner oder wo auch immer du es liegen hast, liegen, denn es soll Descenders sein.
Oh, okay, alles klar. Das ist im Game Pass, ja, alles klar. Dann, nee, habe ich nicht. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass du irgendwie Lonely Mountains sagst. Okay, Descenders, ich bin gespannt. Vielen Dank, das wird geil. Vielen Dank, das ist wirklich, also so ein Sportspiel, das ist meilenweit von mir weg. Geil.
Perfekt.
Sehr geil. Ich freue mich mega. Und jetzt habe ich natürlich auch was für dich und du darfst dich entscheiden zwischen, ja, so einem First-Person-Puzzle-Ratespiel, sah sehr interessant aus, einem Spiel, wo es um Aufbauen und Automationsketten geht in einer abgefahrenen Welt oder in so einem, ja, Gruselspiel, Shooter-mäßig mit jungen Leuten, sieht aber eher auch so für so Teens aus. Was darf sein?
Ich wähle die Nummer 2.
Okay, dann nehmen wir das Aufbauspiel. Ich habe hier für dich SteamWorld Build.
Oh, sehr cool.
Sagt dir das was?
Ja.
Oh, cool.
Da mitbekommen, als es rausgekommen ist und gedacht, das klingt interessant, das könnte man mal spielen.
Sehr cool. Also die Grafik ist ein bisschen knuddelig, ne? Das sieht eher für Kids aus, aber ich finde so Automation ist nicht immer für Kinder geeignet. Deswegen darfst du dich schon drauf freuen. Ich glaube, das wird jetzt nicht der letzte Schrott sein für dich.
Das denke ich auch. Sehr schön, da freue ich mich drauf.
Und ich erst. Wir haben 2 Spiele, auf die wir Bock haben. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal für das Spiel, das ich bis jetzt spielen durfte. Ich muss jetzt erstmal wieder Zeit für Descenders finden. Aber es war mir ein großes Fest. Vielen Dank dir und danke fürs Zuhören und bis bald.
Tschüss.